Im dritten Teil, den Versen 28 bis 39, bespricht Paulus das Heil als etwas, das dem Gerechtfertigten Gewissheit über seine Zukunft bringt. Wir haben also zwei Probleme, die uns daran hindern könnte, am Ziel anzukommen: Sünde und Leiden. Paulus aber sagt, das Heil in Jesus Christus kann uns bewahrt hindurchbringen, sodass wir siegreich einmal ankommen dürfen. Und von dieser Gewissheit des endgültigen Sieges sprechen diese Verse 28 bis 39. Diese Gewissheit erwächst aus drei Wahrheiten in diesen Versen. Paulus spricht davon, dass Gottes Wege gut sind. Gottes Fürsorge, sagt er, ist gewiss. Und zum Dritten, Gottes Liebe hält uns fest. Wir lesen diese Verse. Zuerst 28 bis 30, wo er sagt, Gottes Wege sind gut. Und weil sie gut sind, ist der Sieg gewiss. So leitet er diese Verse ein mit dem Ausdruck, wir wissen. Wir haben die Gewissheit, wir haben die Auskunft aus Gottes Wort. An dieser Stelle haben wir unseren Gott bereits kennengelernt und wir dürfen davon überzeugt sein, für die Gott Liebenden wirkt alles zusammen zum Guten, für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, dem Ebenbilde, das heißt seinem Sohne, gleichgestaltet zu sein, sodass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Das sind Tatsachen, die uns Gewissheit verleihen. Paulus sagt, wir wissen für die Gottliebenden. Das ist ein Name, eine Bezeichnung für Christen. Sie sind solche, die Gott echt lieb haben. Sie sind von Gott Geliebte. Das ist ein anderer Ausdruck, ein Name für Christen. Und sie lieben den Gott, der sie liebt. Sie sind also in eine feste Liebesgemeinschaft gekommen. Und diese Liebesgemeinschaft macht unsere Beziehung zu Gott aus. Und deshalb wird er diesen Teil auch beenden mit diesem Thema. Nichts kann uns trennen von der Liebe des Christus, des Sohnes Gottes, der uns liebte und sich selbst für uns gab. Wir wissen, für Gottliebende wirkt alles zusammen zum Guten. Alles, das Kleinste, das Schwerste, das Schönste, alles hat einen Sinn. Der Christ ist aus der Sinnlosigkeit, der Verirrung in dieser Welt herausgeholt und hat einen Sinn für sein Leben bekommen. Dadurch, dass er zurück zu Gott gefunden hat, durch Jesus Christus, hat alles einen Sinn bekommen, alles hat Bedeutung gewonnen. Auch wenn er nicht alles versteht, er weiß, dass die Liebe Gottes größer ist als sein Gott kennen. In Epheser 3 steht das geschrieben. Die Liebe ist größer denn unser Kennen. Unser Wissen. Wir wissen nicht immer, warum etwas geschieht. Wir wissen nicht immer, warum etwas uns passiert. Aber wir wissen, Gott liebt uns. Und so wissen wir, es hat einen Sinn. Und hier teilt uns Paulus mit, es dient dazu, dass uns etwas Gutes zuteil wird. Es wirkt zusammen zum Guten. Jedes Ereignis, alles, was auf mich zustößt, ist ein Mosaiksteinchen in einem großen Plan, der ein Gutes zum Ziel hat. Wir besuchten einmal, meine Frau und ich, eine Versammlung, an der Corrie ten Boom sprach. Sie gebrauchte ein Tuch als Beispiel. Es war ein dunkelblaues Tuch. Und auf diesem Tuch waren lauter Fäden, ein Durcheinander, ein Chaos von Fäden. Und sie sagte, so sieht das Leben oft aus. Und sie konnte das selbst bezeugen, da sie ja aus dem KZ gekommen war. Das Leben wirft manche unzubeantwortende Frage auf. Es kann manchmal sehr chaotisch aussehen. Aber Gott hat einen Plan mit uns. Und er hat ein Ziel mit einem jeden von uns. Und eines Tages, wenn wir nach Hause kommen zu ihm, dann werden wir verstehen, was dieser Plan war und was er im Sinn hatte. Und dann kehrte sie das Tuch um. Und wir sahen, was sie vorher gesehen hatte. Wir aber nicht. Jetzt sahen wir die Krone, eine goldene Krone auf dunkelblauem Hintergrund. Etwas Wunderschönes. Auf der Rückseite lauter chaotische Fäden, so schien es. Aber sie waren die Rückseite eines sehr schönen Bildes, das Gott dabei war, im Bilde jetzt gesprochen, herzustellen. Gott hat eine Absicht mit allem, das uns passiert. Jedes Ereignis in unserem Leben dient einen Schritt hin zu diesem Ziel. Was ist nun dieses Gute? Was ist dieses Vorhaben Gottes mit uns? Für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten, für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Nicht Berufene, leider wird immer noch so übersetzt, ein altes deutsches Wort, das aber nicht in unserem Ohr heute das Wort im Grundtext genau wiedergibt. Denn Berufene sind etwas anders als nur Gerufene. Gott bestimmt unser Leben nicht von vornherein. Er hat Pläne mit uns. Aber wenn er uns aus der Welt der Sünde herausholt, dann holt er uns nicht mit Gewalt heraus. Er zwingt uns nicht in seine Nachfolge, sondern er ruft. Genauso wie im Deutschen wir gerufen werden, so ruft man auch im Griechischen. Nicht berufen, als ob wir jetzt bestimmt würden. Viele sind gerufen, alle Menschen sind gerufen. Wenige sind erwählt, nicht auserwählt, nur erwählt. Viele gerufen, alle Menschen sind vom Evangelium gerufen, jeder darf kommen. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Warum sind dann wenige erwählt? Weil wenige sich wählen lassen. Wir dürfen das bestimmen. Wenn wir uns rufen lassen, dann ergreift er uns. Aber er zwingt uns nicht. Es bleibt ein Geheimnis, warum der eine dem Ruf folgt und ein anderer nicht. Das können wir nicht verstehen und die Bibel zeigt uns nicht, gibt uns nicht die Antwort darauf. Sie sagt im nächsten Vers nur, dass Gott im Voraus weiß, wer dem Ruf folgen wird. Aber sie sagt uns nicht, warum. Und wer es besser wissen will, der geht an dieser Stelle über die Schrift hinaus. Denn Römer 8, Vers 29 gibt uns das erste Ereignis in unserer Geschichte an. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die weiter zurückgeht als Römer 8, Vers 29. Die, von denen er im Voraus wusste, die er im Voraus kannte. Wir wissen nicht warum, aber wir wissen, dass er es weiß. Er ruft, und wenn wir diesem Ruf folgen, dann ergreift er uns. Und das ist die Erwählung. Die Erwählung geschieht am Tage unserer Bekehrung. So schreibt Paulus an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 1. Wir wissen um eure Erwählung. Warum? Sie waren dabei. Sie hatten evangelisiert in Thessalonich. Und dann gibt es das, dass wenn man ergriffen wurde, das heißt erwählt von Gott, erfasst von Gott, dass man dann nicht in dieser Erwählung bleibt. Deshalb ruft Paulus Petrus auf in einem seiner Briefe, macht euren Ruf, euer Gerufensein und eure Erwählung fest. Bleibt dabei. Judas war erwählt, aber er blieb nicht in seiner Erwählung. Er wurde untreu und ein anderer ersetzte ihn. Wir sind Gerufene nach einem Vorsatz. Das heißt, wenn Gott uns ruft, dann ruft er uns mit einer bestimmten Absicht. Er hat einen Plan mit uns. Und dieser Plan reicht in alle Ewigkeit hinein. Paulus nennt diesen Plan einen Vorsatz, einen Ratschluss, könnten wir sagen. Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, dem Ebenbilde, seinem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Im Grundtext steht hier ein Wort in Römer 8, Vers 29, aus dem ich jetzt eben gelesen habe, das im Deutschen manchmal mit Prädestination übersetzt wird. Das ist ein Fremdwort, kommt aus dem Lateinischen. Im Griechischen hat es ein anderes. Wir können Prädestination sagen, prädestiniert, Gott hat sie prädestiniert. Nur herrscht große Unklarheit bis in die höchsten theologischen Kreise hinein über diesen Begriff. Er ist sehr, sehr einfach. Es ist traurig, dass Gelehrte nicht genug ihre Bibel lesen. Sie lesen sehr viele Bücher, aber nicht genug ihre Bibel. Weshalb ein einfacher Christ, der seine Bibel kennt, oft mehr weiß als der Gelehrte. Ich bin von der Hochschule weggegangen, weil ich in die Gemeinden wollte. Dort bin ich zu Hause. Und dort bin ich gern bereit, Gottes Wort mit uns zu lesen, auszulegen. Gottes Wort sollte mittels Gottes Wort ausgelegt werden. Und wenn wir ein Problem haben mit einem Wort Gottes, dann lohnt es sich, die Stelle noch einmal zu lesen. Aber nicht nur dieselbe Stelle noch einmal zu lesen, sondern auch andere Stellen, die mit dieser Stelle verwandt sind. Und mit dieser Stelle hier in Römer 8, Vers 29 sind einige, nicht viele, aber doch einige Stellen verwandt, zum Beispiel in Epheser Kapitel 1. Dort wird klar, wozu Gott bestimmt. Auch hier wird klar, wozu er bestimmt. Viele meinen, man wird prädestiniert zum Heil. Und man setzt Erwählung und Prädestination in eins. Nun, sie sind vielleicht verwandt, aber sie sind nicht genau dasselbe. Die Vorherbestimmung hat nicht das Heil zum Ziel, sondern den Zustand im Heil. Sie steigen in eine Eisenbahn, in den Zug, und reisen nach Hannover. Das Einsteigen in den Zug ist verwandt mit dem sich hinsetzen, mit dem Abteil, in dem sie sich hinsetzen. Aber es ist nicht dasselbe. Sie steigen erst ein und dann setzen sie sich vielleicht in einen Abteil. Vielleicht müssen sie auch stehen. Der Zustand während der Reise ist zu unterscheiden mit der Tatsache, dass sie im Zug sind. Ob wir im Zug sind oder nicht, das entscheiden wir. Wir werden eingeladen, einzusteigen in den Heilszug. Und er geht in den Himmel und wir dürfen mitfahren. Aber was in diesem Zug dann geschieht, das ist etwas, das Gott in der Hand hat. Gott bestimmte, wo wir Platz nehmen durften. Wir waren eingeladen, in den Zug zu kommen. Aber wie es dann aussieht, das hat Gott geplant. Es gibt Eltern, die erzählen ihren Kindern, wenn sie artig sind, gehorsam, dann werden sie eines Tages Engel sein. Ich hoffe, das ist in diesen Kreisen nicht der Fall. Und das wäre Irrlehre oder wenigstens irrige Lehre. Wir werden nicht Engel werden. Der verlorene Sohn, der sich aufmachte und zu seinem Vater wieder gehen wollte, plante, ein besoldeter Knecht zu sein. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner, wollte er ihm sagen. Er kam wohl nicht dazu, weil der Vater ihn in Liebe umarmte und ihn Sohn aufnahm, wie er war. Gott hätte aus uns Tagelöhner machen können. Aber das war nicht sein Plan. Er hätte uns retten können und dann uns zu Tagelöhnern machen. Er hätte allerlei mit uns machen können, wenn wir nur gerettet würden. Aber er hat etwas ganz Genaues bestimmt, einen Zustand in unserer Rettung. Und dieser Zustand, diese Stellung innerhalb der Rettung ist Söhne Gottes. Mitglieder seiner himmlischen Familie. Nicht Sklaven, die draußen am Rande stehen, nicht Engel, nicht etwas anderes, nicht Tagelöhner, sondern Söhne und Töchter in seiner Familie. Das ist die Vorherbestimmung zur Sohnesstellung, Epheser 1. Die, die er im Voraus kannte, die rief er auch, die bestimmte er auch, seinem Sohne gleichgestaltet zu sein. Der Sohn Gottes ist das Ebenbild. Wir waren als Ebenbilder Gottes geschaffen, aber dieses Ebenbild wurde verstümmelt durch die Sünden, die wir gerieten, durch unsere Voreltern. Dann hat Gott seinen Sohn gesandt, das vollkommene Ebenbild von ihm. Und dieses Ebenbild lässt sich verstümmeln an unserer Stelle, damit wir wieder in das Bild Gottes geschaffen werden können. Und wenn wir zum Sohne kommen, der auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist und seinen Heiligen Geist gesandt hat, der uns ruft, wenn wir uns rufen lassen, dann werden wir nicht nur versehen mit neuem Leben, sondern wir werden verwandelt in das Bild von Jesus Christus, der wiederum genauso aussieht wie der Vater. Aber dann sind wir kleine Säuglinge, Kleinkinder. Wir haben Ähnlichkeit mit Jesus Christus und seinem Vater. Wir sind wieder Gott ähnlich. Aber wir können in dieser Gottesebenbildlichkeit noch wachsen und zunehmen. Und dazu dient alles in meinem Leben. Auch wenn Sie Ihre Brille verlieren oder Ihren Stift oder die Schlüssel zum Auto oder zum Haus oder etwas vergessen haben. Alles, groß und klein, schwierig und schön, dient dazu, dass mein Charakter geformt wird und Jesus Christus ähnlich wird. Und dazu dienen diese Versammlungen, dazu dient ein Kinderorchester, dazu dient alles, was wir im Reich Gottes tun. Wir sollten dieses Ziel nie aus dem Auge verlieren. Denn es ist Gottes Ziel mit uns und wir arbeiten mit an diesem Ziel. Und wir sollten einander wahrnehmen und mitnehmen, miteinander immer wieder beten und einander begrüßen und fragen und miteinander sprechen und Gemeinschaft haben, hin zu diesem Ziel hin. Und wenn wir einander besuchen, nicht nur Zwieback und Kaffee, Zwieback essen und Kaffee trinken, sondern über unseren Herrn sprechen. Wie geht es dir? Wie geht es geistlich? Hast du noch Sieg? Und so weiter. Wo drückt der Schuh? Darf ich dir helfen? Einander mitnehmen, sodass wir geformt werden in dieses Bild. Denn das ist der Vorsatz Gottes. Deshalb hat er mich einmal gerufen, 1935. Ich unter vielen anderen, damit ich Jesus Christus ähnlich würde. Das sollte mein Ziel sein mit meinem Leben. Wir sind alle gerufen und vorherbestimmt, dem Sohne Gottes ähnlich zu werden, damit er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Wir ähneln ihm. Er nennt uns seine Brüder, wir nennen ihn unseren Herrn. Er ist unser Bruder, weil er ins Fleisch gekommen ist und er nimmt uns hinein in sein Leben, er schenkt uns sein Leben und seinen Geist. Aber er bleibt gleichzeitig der ewige Gott, der uns gerettet hat. Er ist beides. Der hervorragende Gott ist in aller Ewigkeit, von aller Ewigkeit her und einer von uns. Er macht es möglich, dass wir hineinkommen in die Familie Gottes. Er, der Sohn Gottes, wir die Söhne und Töchter des Vaters. Weil er die, die er im Voraus bestimmte, dem Ebenbilde, das heißt seinem Sohne, gleichgestaltet zu sein, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch, vergab ihnen alle Sünden und machte sie rechtschaffen in seinen Augen. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Was ist Verherrlichung? Das ist die Zurückbringung in den Zustand, von dem wir abgefallen waren. Römer 3, Vers 23. Sie haben alle gesündigt und reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Wir haben nicht immer dieses schöne Bild, das wir am Anfang trugen in Adam und Eva. Wir sehen nicht mehr wie Gott aus, weil wir gesündigt haben. Wir sind befleckt, beschmutzt, verstümmelt. Aber wenn wir zu Jesus finden und neu geboren werden und der Heilige Geist in uns zu wohnen kommt, dann werden wir ein Stück verherrlicht, weil wir wieder in Gottes Bild gestaltet werden. Und wir wachsen, 2. Korinther 3, Vers 18, wir werden mehr und mehr ihm gleich. Und der Heilige Geist verwandelt uns in seine Ähnlichkeit. Und eines Tages werden wir sein wie der Sohn Gottes, 1. Johannes Kapitel 3. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden so sein, wie er ist. Alle Wege sind gut, wegen des Zieles. Und wir wollen mitgehen mit unserem Herrn, Schritt halten mit ihm und uns umgestalten lassen. In den Versen 31 bis 34 sagt Paulus, Gottes Fürsorge ist gewiss. Er wird uns nicht verlassen noch versäumen. Was werden wir also hierzu sagen? Wenn Gott für uns da ist, wer mag gegen uns sein? Dann können wir mit Psalm 27 mit dem Psalmisten sagen, ich brauche mich nicht zu fürchten, wenn der Feind kommt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Warum sollte mir noch grauen? Wer mag gegen uns sein? Ja, es sind viele gegen uns. Und die Leiden dieser Opposition nimmt er uns nicht. Aber letztlich in unserem Herzen muss der Glaubensstrang nicht reißen. Wir dürfen unser Vertrauen zu ihm festhalten. Das Vertrauen zu ihm darf nicht abreißen und Gott sorgt dafür. Was werden wir sagen, wenn Gott für uns da ist, wer mag gegen uns sein? Der, der sogar des eigenen Sohnes nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahin gab, wie wird er mit ihm nicht uns alles schenken? Das hat mich bewegt. Der Vater des verlorenen Sohnes sagt zu dem Bruder von ihm, alles, was mein ist, ist dein. Stellen wir uns vor, Gott stellt uns seinen ganzen Reichtum, den Reichtum seines ganzen Himmels zur Verfügung. Hier, du hast die Schlüssel, ist alles dein. Wenn er uns sich selbst in Christus gegeben hat, sagt Paulus, das andere ist ja weniger wichtig. Und warum sollte er mit ihm, mit Jesus, nicht uns alles gleich schenken? Was ist wichtiger am Weihnachten, die Verpackung oder das Geschenk in der Verpackung? Wer gibt ein Geschenk und sagt, du darfst es haben, aber bitte gib mir die Verpackung zurück? Gott macht uns ein Geschenk und sagt, mit ihm darfst du noch den Rest haben. Alles. Das ist unser Gott und er fängt jetzt schon an und beschenkt uns täglich. Und aus diesem Beschenkten, aus diesem Geschenkten leben wir. Vers 33. Wer wird Anklage erheben Haben wir Angst? Klagt uns unser Gewissen an? Wer wird Anklage erheben gegen die Erwählten Gottes? Wer sind die Erwählten? Die sich ergreifen ließen. Die dem Ruf folgten. Wir sind erfasst von ihm, als wir zum Glauben kamen. Dass wir schon von Ewigkeit her erwählt sind, heißt, dass er das schon im Voraus wusste und er hat uns schon als solche betrachtet. Aber das heißt nicht, dass er von vornherein ohne uns bestimmte, dass wir einfach gezwungen sein sollten, seine Kinder zu werden. Nicht so. Das ist Fatalismus. Aber unser Gott ist eine Person und er ruft Personen. Und wir sind in eine Personengemeinschaft hineingebracht worden. Wer wird Anklage heben gegen die Erwählten Gottes? Gott ist der, der rechtfertigt, der alle Schuld streicht und sie ist gestrichen. Wer verurteilt? Christus ist es, der starb, alle unsere Verurteilung auf sich nahm. Vielmehr aber, er wurde auferweckt als Zeichen, dass Gott dieses Opfer angenommen hatte. Er, der zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Nicht nur ist er gestorben, er ist auferstanden. Nicht nur auferstanden, er ist gen Himmel gefahren und vertritt uns zur Rechten Gottes. Und wenn er uns dort vertritt, wer will dann etwas gegen uns sagen? Angeklagt wird. Der Ankläger ist ständig dabei. Aber was soll er schon ausrichten? Christus kann ständig seine Hände zeigen. Schau einmal, du hast hier nichts zu suchen. Ich habe alle seine Schuld getragen. Ja, wer macht dies und das? Ich habe seine Schuld getragen. Ja, aber schau einmal, was er da gestern gemacht hat. Ich habe das getragen. Und hier auf Erden dürfen wir deswegen mit aller unserer Schuld sofort zu ihm kommen, keine Angst haben vor verloren gehen, weil wir wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, weil er gestorben ist, uns die Sünden zu vergeben. Dazu haben wir Jesus aufgenommen, damit, wenn es so weit käme, dass wir mal stolperten, dass wir dann unsere Sünden bekennen dürften. Dazu ist Jesus da, er steht gerade für uns an unserer Stelle. In den letzten Versen sagt Paulus, Gottes Liebe hält uns fest. Und deshalb ist die Zukunft uns vergewissert. Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Was ist die Liebe Christi? Nach dem Grundtext kann sie zweierlei bedeuten. Sie kann seine Liebe zu uns bedeuten und sie kann unsere Liebe zu ihm bedeuten. Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu, aber ich kann mitteilen, dass wenn wir diesen Begriff studieren wollten, dann würden wir erfahren, dass die zwei miteinander unzertrennlich verbunden sind. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe zu ihm erwächst aus seiner Liebe zu uns. Ja, der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen, der Heilige Geist, der Gott und Liebe ist. Und deswegen können wir jetzt lieben, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Nicht nur unsere Liebe zu ihm, sondern seine Liebe zu uns, mit der wir jetzt lieben dürfen. Wer wird uns jetzt trennen von dieser Liebe Christi? Wer wird unser Liebesband zwischen mir und Jesus Christus durchschneiden? Wird es Druck, Stress, Kummer, Trübsal, Bedrängnis? Das alles bedeutet dieses Wort. Quetschen, das ist die Bedeutung des Wortes. Bedrängnis, Drangsal, Trübsal. Wird Trübsal, Bedrängnis, Schwierigkeit uns trennen von der Liebe Christi? Mir tut ein gewisser Mann so leid, von dem ich in diesen Tagen gehört habe. Diente wohl seinem Herrn und dann erlebt er etwas sehr Trauriges in seiner Familie und kann es nicht verkraften und bleibt heute vom Herrn und von der Gemeinde fern. Er blieb nicht unter dem Joch. Es wurde zu schwer für ihn. Das ist die Gefahr bei uns allen. Bevor wir ihn kritisieren, fragen wir uns, ob wir je einmal gemurrt haben. Alles Murren ist Auflehnung gegen den Gott, der es gut mit uns meint. Es ist Sünde. Und wir tun genau, was dieser Bruder getan hat, den Herrn verlassen. An der Stelle, in dem Moment, sagen wir Nein. Und wohl dem, bei dem dieses Murren nicht zu etwas Endgültigem wird, wie bei jenem. Wir hoffen, dass er zurückkommt. Beten wir dafür. Aber jedes Murren ist gleichsam ein Schritt weg von Jesus. Nicht, dass wir nicht mehr Christen wären, aber wir in diesem Moment weisen wir ein Stück Untreue auf, Mangel an Vertrauen. Wir sollten sofort Buße tun und vertrauen. Die Gnade ist sofort da. Bedrängnis. Wird die Bedrängnis uns trennen? Sie braucht es nicht. Es ist genug Gnade da. Jesus hat es Paulus vergewissert. Meine Gnade reicht dir aus. An meiner Gnade hast du genug, erzählt er ihm. Er fordert nichts von ihm. Er sagt ihm, meine Gnade genügt dir. Er wird von Satan, von einem Boten Satans geplagt. Aber diese Plage braucht ihn nicht zu trennen von Jesus. Wird es Bedrängnis oder Einengung, Engpässe oder Verfolgung, die manche von Ihnen kennen, oder Hunger? Jetzt aber reicht's, sagt man. Und dann lässt man vom Herrn ab. Nein, sagt Paulus. Und wenn ich Hungers sterben müsste, ich lasse nicht von meinem Herrn. Wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, er lässt nicht von ihm ab. Oder Blöße, Mangel an Kleidung, an Obdach, oder Gefahr oder Schwert, so wie geschrieben worden ist, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Man betrachtete uns als Schlachtschafe. Jedoch in diesem allem sind wir überlegene Sieger. Nicht nur gerade so, sondern überlegene Sieger, sagt Paulus. Durch den, der uns liebte. Und wenn er uns liebt, dann wird er uns auch treu bleiben. Denn ich bin überzeugt worden. Paulus hat darüber nachgedacht. Und Gott hat ihn überzeugt. Ich bin überzeugt worden, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Erstrangige, noch Kräfte, noch Gegenwärtiges, noch Künftiges, noch Hohes, noch Tiefes, noch etwas Sonstiges Geschaffenes uns zu trennen vermögen wird. Die Zukunft ist gewiss. Trennen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn er, der Gott liebt, der liebende Gott, mein Herr ist, dann ist er Herr aller meiner Umstände und er bringt mich wohlbehalten hindurch. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. Und davon kann man leben, nicht wahr? Die Zukunft ist gewiss. Gottes Wege sind gut, Gottes Fürsorge ist gewiss und seine Liebe hält fest. Und deshalb dürfen wir hoffen. Wir sind zu einem Höhepunkt gekommen in Römer 8. Mit dem Ende von Kapitel 8 ist ein Höhepunkt im Römerbrief erreicht. Jetzt schließt Paulus noch dreierlei an. Eine Besprechung der Israelfrage, die mit dem Evangelium verbunden ist. Dann, wie verhalten sich Gläubige? Praktisch von Tag zu Tag, wie wirkt sich das Heil im Leben eines Christen aus? und noch die Schlussbemerkungen. Wir überspringen die nächsten drei Kapitel und kommen zu Kapitel 12, Römer Kapitel 12, dem fünften und letzten Hauptteil des Römerbriefes. Und wir lassen den vierten zunächst weg, den ich Samstag und Sonntag mit den Geschwistern in Weißenturm und mit Ihnen, wenn Sie dort sind, besprechen will. Römer 12, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 13. Dieser Text bildet den letzten Hauptteil im Brief. Ab Vers 14 in Kapitel 15 haben wir den Schluss, einen längeren, aber den Schluss. Das Verhalten der im Heil Stehenden. Wie leben sie? Wie benehmen sie sich? Wie verhalten sie sich? In diesem ganzen Text geht es hauptsächlich um die Liebe. Wir werden das immer wieder sehen. Die Liebe ist das, was Gott eigentlich vom Menschen erwartet. Ob das der Garten Eden war, ob es das Volk Israel war, ob es das Neue Testament ist, die Gemeinde. Wann immer in der Heilsgeschichte Gott etwas vom Menschen erwartet, ist es die Liebe des Menschen. Um diese Liebe geht es ihm. Um diese Liebe zu bekommen, will er unser Vertrauen wecken, unseren Glauben. Glaube und Liebe sind die zwei wichtigsten Tugenden im Leben eines Christen. Der Glaube ist der Schlüssel. Durch den Glauben kommen wir mit Jesus in Kontakt. Er ruft uns, wir vertrauen ihm, geben ihm unser Leben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. So steigen wir ein in den Zug. Der Glaube ist auch das Geheimnis der Bewahrung. Aus Glauben zum Glauben, sagte Paulus in Kapitel 1, Vers 17. Es bleibt Glauben. Wir beginnen im Glauben und wir werden bewahrt durch den Glauben. Glaube ist der Schlüssel und auch der Träger unserer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Aber die Substanz, der Inhalt, der Kern, der Saft unserer Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, ist die Liebe. Die Liebe ist die Beziehung. Sie ist eine Liebesbeziehung, getragen vom Vertrauen, entstanden durch den Glauben, aber die Liebe ist das, was zwischen uns abläuft. Wir lieben ihn, er liebt uns. Wir lieben ihn, er liebt uns. Um diese Liebe geht es immer. Sie ist das erste Gebot bei den 10. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, keine anderen Götter neben mir haben. Ich soll dir der Wichtigste sein. Und so soll es bleiben. Das legen wir einem Brautpaar nahe am Tage der Hochzeit. Bleibt einander treu, lass nichts dazwischen kommen. Das ist das Wichtigste. Um diese Liebe geht es. Aber auch hier beginnt Paulus mit der Liebe Gottes zu uns. Kraft seiner Liebe dürfen wir uns ihm neu hingeben und in Liebe mit ihm leben. Ein sehr schöner Text. Er hat verschiedene Teile. Wir können diesen großen Abschnitt 12.1 bis 5.13 wieder aufteilen. Der erste Teil ist ein kürzerer Teil. Es sind die ersten 8 Verse in Kapitel 12. Einen dreifachen Aufruf. Es geht da um die Grundlage unseres Verhaltens. Paulus legt ein Fundament und ruft uns zu einigem auf. 3 Aufrufe, die miteinander verbunden sind. Danach ruft er auf zur Liebe. 12 Vers 9 bis Ende Kapitel 13. Im ganzen Text geht es um die Liebe. Die Liebe sei echt, ungeheuchelt. 12 Vers 9, so lesen Sie in Vers 9, ja? Aber der ganze Text handelt von der Liebe. Zunächst hat er es mit Mitchristen zu tun, aber dann sind auch andere dabei, auch der Feind schlussendlich. Jeder Mensch soll geliebt werden, lebt in Frieden mit allen. Aber dann kommt eine Frage: Wenn wir selbst den Feind lieben sollen und nur barmherzig sein sollen, wenn so gelebt wird in der Gesellschaft, das langt doch nicht. Da kommt jemand und will mir alles wegnehmen und ich lasse es zu. Wenn die Diebe in der Stadt davon hören, zu. Liebe wird sie doch nicht davon abhalten, mir uns alles zu nehmen. Dann bricht doch alle Ordnung in der Gesellschaft zusammen, wenn nur geliebt wird. Ja, sagt Paulus, könnte ja gesagt haben, das stimmt. Aber die Gemeinde ist nicht alles in der Welt. Die Gemeinde ist ein Reich Gottes. Aber Gott herrscht auch außerhalb der Gemeinde. Und so fügt er eine Erklärung hinzu für diese Situation. Gott hat noch eine andere Verordnung als die Verordnung der Gemeinde. Und diese Verordnung ist der Staat. Und so haben wir in den ersten Versen von Kapitel 13, kurz in den ersten 7 Versen dort, eine Besprechung dieser Angelegenheit. Der Christ soll das wissen. Es gibt eine unbekehrte Welt, aber dort hat Gott auch seine Hand im Spiel. Er hat dort auch ein Regiment. Und nun muss der Christ wissen, wie er mit diesem Regiment auskommt. Aber dann geht's wieder um die Liebe, Vers 8. 13, Vers 8 kommt er zurück zum Thema Liebe. Es bleibt dabei, sagt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, als nur, dass man ihn liebt. Diese Schuld hat man nie ganz abgezahlt. Und diese Liebe wird ein Kampf sein, sagt er am Ende des Kapitels. Das Leben bleibt ein Kampf mit dem Hass, mit der Sünde. Aber die Liebe zu unserem Herrn soll nicht abreißen. In Kapitel 14 zeigt er uns, wie wir einander lieben können, weil wir alle unvollkommen sind. Es gibt Stärkere unter uns, die sind stärker im Glauben, aber auch die sind noch unvollkommen. Und die haben die Neigung, die anderen, die noch nicht so weit sind, zu verachten. Und die Schwächeren, die tendieren dann, sich zu wehren und zu kritisieren und zu richten. Und so mangelt es oft an Liebe. Und Paulus zeigt uns, wie wir als unvollkommene Christen duldsam miteinander umgehen können. Das geht bis zu Kapitel 15, Vers 13. In Kapitel 15 hält er uns das Beispiel unseres Herrn vor Augen. Ab Vers 1. Und er endet dann diesen großen Teil, der mit 12, Vers 1 begann, mit einem Schlussgebet. Der Gott des Friedens fülle euch mit allem Frieden, mit aller Freude, im Heiligen Geist, im Vertrauen und so weiter. Dann kommen die Schlussworte.